Herzlich willkommen zu einem weiteren Interview für unser Online-Symposium Pioneers of Education. Und heute bei mir zu Gast ist Hartmut Rosa. Herzlich willkommen.
Hallo, ich grüße Sie.
Hartmut Rosa, Sie sind Professor für Soziologie, Sie sind bekannt als Philosoph, Sie haben einen Lehrstuhl an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena und sind dazu noch Direktor des Max-Weber-Kollegs der Universität Erfurt.
Ja.
Und in der pädagogischen Welt kennt man Sie unter dem Begriff Resonanzpädagogik. Wenn man zu diesem Begriff googelt, dann kommt sofort Hartmut Rosa. Das ist ja, Sie haben sich mit Zeitphänomenen beschäftigt, mit dem Phänomen der Postwachstumsgesellschaft. Wie kommen Sie zu dem Thema der Resonanzpädagogik? Was hat Sie bewogen, sich damit zu beschäftigen?
Ja, da gibt's ja gewisserweise zwei Stränge, die dann da zusammenlaufen. Also das eine ist schon so, dass das Resonanzthema sich aus meiner Beschäftigung mit Zeitverhältnissen ergeben hat. Aus der Analyse oder aus der Erkenntnis, dass moderne Gesellschaften sich permanent und dass das Konsequenzen hat für unser in der Zeit sein, dass Zeit immer knapp ist. Und daraus, weil ich dann so eine Art von, ich habe natürlich eine Kritik der Beschleunigungsgesellschaft, wenn Sie so wollen, geschrieben. Und daraus ist dann oft geschlossen worden, dass Hartmut Rosa halt einfach für Langsamkeit steht oder für Entschleunigung. Und das ist eigentlich gar nicht richtig, weil ich nicht sagen will, Leben gelingt oder Bildung gelingt, wenn wir langsam machen, sondern wenn wir in der Lage sind, uns auf eine spezifische Weise auf die Welt einzulassen, mit ihr auseinanderzusetzen. So bin ich auf das Resonanzthema gekommen. Und Bildung hat mich immer interessiert als ein zentraler Aspekt, an dem unser Weltverhältnis, unsere Weltbeziehung, auch unser Zeitverhältnis sich herausbildet, entwickelt und ja auch eingeübt wird. Und deshalb habe ich immer mich auch mit Bildungsfragen beschäftigt, auch schon zu Beschleunigungszeiten. Und ich mache auch praktisch zum Beispiel im Sommer jedes Jahr so eine Schülerakademie, die ich leite, wo mir Bildungskontexte einfach wichtig sind und am Herzen liegen. Und irgendwann habe ich dann erkannt, in der Auseinandersetzung mit der Resonanz, dass eigentlich das, was ich unter Resonanz verstehe, ganz eng mit dem alten humanistischen Konzept der Bildung auch zusammenhängt.
Ja, ich bin heute Morgen tatsächlich aufgewacht und hatte so eine To-Do-Liste im Kopf und habe mich erinnert, Sie haben mal in einem Interview gesagt, wir wachen ja morgens schon mit so Checklisten auf, was wir heute alles am Tag noch zu bewältigen haben. Ja. Und unsere Kinder lernen das ja quasi von klein auf.
Ja, das ist wirklich so. Also ich meine, man sieht das wirklich schon eigentlich tatsächlich im Moment des Erwachens, weil wir erwachen ja nicht, wenn die Sonne aufgeht oder wenn wir ausgeschlafen haben oder wenn die Vögel pfeifen, sondern wenn die, das heißt auf Englisch so schön, die Alarmglock oder der Weckeralarm sozusagen sich meldet. Und das heißt, wir werden alarmiert. Und das ist etwas, was ich inzwischen als Aggressionsverhältnis zur Welt beschreibe. Also die Alarm sozusagen schrillt, wenn wir uns angegriffen fühlen. Und in gewisser Weise ist es genau das. Oh, ich muss, bei Schülerinnen und Schülern zum Beispiel, ich muss auf den Bus, ja, der Unterricht beginnt gleich oder so. Und ich habe vielleicht die Vokabel noch nicht gelernt oder sonst etwas. Sodass ich schon glaube, da wird ein bestimmtes Weltverhältnis eingeübt, das natürlich auch in der Schule ja ganz stark eingeübt wird. Erstmal die Tatsache, dass wir getaktet sind, also wie lange die Dinge dauern, entscheidet nicht die Eigenlogik der Prozesse oder der Dinge, mit denen wir es zu tun haben, sondern eben ein bestimmter Stundenplan und Zeitplan. Und die Welt begegnet uns, auch die Schulwelt, als eine Serie von, nein, wenn Sie so wollen, Aggressionspunkten. Also in der ersten Stunde habe ich das, in der zweiten ist die Prüfung, in der dritten ist der Vokabeltest oder so. Und da wird tatsächlich kollektiv und individuell ein Weltverhältnis eingeübt, das sich direkt verkörpert. Ja? Das ist dann unsere die körperliche Weise, wie wir uns in die Welt und zur Welt gestellt fühlen.
Würde es auch Phänomene erklären, die wir ja global auch beobachten? Also wenn Sie davon sprechen, habe ich das Gefühl, ja, wir begegnen der Welt aggressiv.
Ich glaube, dass wir das tatsächlich überall sehen, im Kleinen wie im Großen. Also in einem Bereich natürlich, wenn wir ans Umweltverhältnis denken, ja, wie geht die moderne Gesellschaft als Gesellschaft mit der Welt, also mit der Naturwelt um? da kann man sehr deutlich sagen, im Aggressionsverhältnis. Also wir reißen die Erde auf, um ihre Rohstoffe zu unternehmen. Wir holzen ihre Wälder ab. Wir fischen die Ozeane leer. Wir bringen die Gletscher- und Schneevorräte zum Schmelzen. Das ist eine Art von Aggressionsverhältnis, das sich aus der Idee der Bearbeitung, der Nutzung ergibt. Und das setzt sich dann gesellschaftlich, glaube ich, in ein politisches Aggressionsverhältnis um. Also wenn wir unsere politischen Verhältnisse anschauen, dann fällt ja wirklich auf, wie sehr und wie stark da von Wutbürgertum sozusagen die Rede ist, aber auch wirklich von politischer Aggression. Also in fast allen Ländern, wenn Sie sich in die USA angucken, dann stellen Sie fest, dass die Anhänger von Trump und die Gegner, die Demokraten, sich am liebsten zerfleischen. Und in England setzt sich das fort mit den Remainern und den Leavern, die dafür oder gegen Brexit sind. Und auch in Deutschland zum Beispiel die Auseinandersetzung über die AfD, da sieht man auf beiden Seiten ganz, ganz tiefe Wut. Und individuell sozusagen hat was mit Phänomenen der Autoaggression zu tun, wo Menschen ihre Körper entweder ausbeuten oder dann wirklich irgendwann in einen Burnout geraten, weil sie nicht mehr können. Und deshalb glaube ich, man kann wirklich zeigen, dass Optimierungsverlangen im Blick auf das eigene Leben, den eigenen Körper, das politische Verhältnis und das Naturverhältnis lassen sich als Aggressionsverhältnisse beschreiben.
Das heißt ja, wenn ich halt nochmal darauf eingehen darf, unsere Kinder, unsere Zukunft, die Menschen, die später mit ihren Haltungen und Werten auch die Haltung und Werte der Gesellschaft prägen, sind in dieser Zeit, wo sie das selbst für sich ausprägen, ja heute auch mit vielen Ganztagskonzepten fast ganztägig in schulischen Kontexten. Das daraus würde ja auch, also was ist denn dann unsere Verantwortung im Bildungssystem, wenn wir uns das bewusst machen?
Ja, ich glaube, dass wir da wirklich das vielleicht nochmal uns auch neu überlegen müssen, weil wir ja immer denken oder auch sagen, was wir Kindern beibringen, vermitteln wollen, sind Kompetenzen, mit denen sie sich dann in der Welt und im Leben orientieren können, was ja im Prinzip was verständlich ist und auch Sinn macht. Aber was man dabei vielleicht übersieht, ist, dass eben auch ein bestimmtes Verhältnis zu sich und zur Welt dort eingeübt und ausgeprägt wird. Also ich glaube schon, dass man in der Schule das Leben selbst lernt, aber eben nicht unbedingt entlang des Lehrplans der kognitiven oder auch physischen Kompetenzen, die man sich dort die man aneignet, sondern man lernt eine bestimmte Weise zu sich, zu anderen, zur Welt, sich ins Verhältnis zu setzen und in Beziehung zu treten. Und deshalb zielt die Resonanzpädagogik da wirklich auf einen fundamentalen Wandel, weil ich glaube, das hängt wirklich mit dem Kern meines soziologischen und philosophischen Denkens überhaupt zusammen, dass gelingende Bildung nicht durch die Kompetenz, die ich nachher abrufen und messen kann, sichtbar wird oder dass die dort ihren Kern hat, sondern dadurch, dass man Welt zum Sprechen bringen kann. Ich nenne das einen Prozess der Anverwandlung, das bestimmt, also dass man Weltdimensionen sich aufschließen kann, dass einem vielleicht die Musik, die Literatur, die Biologie, die Physik etwas sagt, dass man das Gefühl hat, auch die Politik übrigens, stehe in einem Resonanzverhältnis zu ihnen. Und deshalb glaube ich, wenn schon Schule so wichtig ist für uns und Bildung ist ja nicht nur ein schulisches Geschehen, die Bildung setzt sich auch im Elternhaus und in der Peer Group und anderweitig fort. Und natürlich ist es da von zentraler Bedeutung nicht nur für die Kinder und die Zukunft, sondern auch für die Zukunft der Gesellschaft überhaupt, welche Art von Weltverhältnis wir dort ausbilden und einüben.
Und wenn wir uns jetzt mal ein Bildungssystem, Sie sprechen ja auch viel von der Postwachstumsgesellschaft, in die wir uns hineinentwickeln. Und wenn wir uns jetzt mal so ein Bildungssystem visionieren, wie genau würde das dann aussehen? Und welche Kompetenzen erwerben Kinder und Jugendlichen darin?
Also das ist wirklich eine große Frage, wie würde so ein Bildungskontext aussehen? Also den Begriff, den ich dafür verwenden will, lautet, dass eine Schule zu einem Resonanzraum werden muss, überhaupt die Schule auch ein Resonanzfeld eigentlich darstellt, dass es jungen Menschen lernt, aber natürlich ehrlich gesagt auch den Lehrern und allen, die damit zu tun haben, auf eine Weise miteinander umzugehen, mit sich umzugehen, mit der Welt umzugehen, miteinander umzugehen, für die ich wirklich diese einfache Metapher des Hörens und Antwortens verwenden will, in der Lage zu sein, zu hören und darauf zu antworten. Und da kommt dieses Moment von Unverfügbarkeit ins Spiel. Wie die Antwort jeweils ausfällt, was ich tue, mit einem Gedicht zum Beispiel, das ich zu interpretieren lerne in der Schule, aber auch mit einer physikalischen oder biologischen Erkenntnis. Das sollte nicht immer schon von vornherein feststehen, sondern Resonanz ist ein ergebnisoffenes Verhältnis. Und ich stelle mir Schule als ein vibrierendes Resonanzfeld vor, in dem Lehrer und Schüler einander hören und zuhören, die jeweils eigene Stimme. Es geht da eben nicht um die richtige Antwort. Ja, wenn ich an einen Klassenverband mir denke und an ein schulisches Geschehen, in dem es darum geht, die beste Antwort oder die richtige Antwort zu finden, dann ist die eigentlich Resonanz tot, ja, weil es ist egal, von wem die richtige Antwort kommt und wie sie kommt und was sie bedeutet. Ne. Und da, glaube ich, liegt ein Grundfehler in unserem Weltverhältnis oder es setzt sich dort fort. Also ich möchte eine Schule haben, in der Lehrer und Schüler einander hören und antworten, aber auch die Stofffelder, die sie bearbeiten, ja, das politische Thema, das historische Thema, Geschichte zum Sprechen zu bringen. Ja. Was uns dann der 30-jährige Krieg heute sagt, sollte eben nicht festgeschrieben und dann abfragbar sein, sondern man muss es zum Sprechen bringen. Und das Problem dabei ist, das können Sie dann eben nicht mehr so leicht in einem Test messen, ja, was PISA oder so macht. Ich meine, ich glaube, man kann das gut erklären aus der Logik modernen Lebens. So ein Test wie PISA, der Kompetenzentest, das können Sie universal machen. Ja. Wie sieht die mathematische Kompetenz aus? Und dann können Sie, sobald Sie so etwas messen können, können Sie es vergleichen. Wie ist es in dem Land? Wie ist es in jedem Land? Wie ist es in der Schule? Wie ist es an jener Schule? Und wenn ich da ein bisschen mehr Unterricht mache oder weniger, ein bisschen digitalerer oder ein bisschen weniger digitaler, kann ich an den Stellschrauben drehen und dann gucken, ob sich da Kompetenz verbessern. Aber so ein Unterrichtsgeschehen kann und wird häufig komplett resonanztaub sein. Diese Welt- und Sinnprovinzen fangen nicht an zu sprechen. Und was Schülerinnen und Schüler dort lernen, sind nicht Resonanzverhältnisse zur Welt, sondern instrumentelle, verdinglichte Aggressionsverhältnisse. Und deshalb glaube ich in der Tat, die Schule ist ein zentrales Feld dafür, wie falsche oder problematische Weltverhältnisse eingeübt werden.
Ja, wenn Sie sagen, dann wird es schwierig, also wenn wir mit unseren eigenen Resonanzen, also wenn wir den Bezug suchen zu den Dingen und damit in Beziehung setzen, kann man Resonanz mit Beziehung gleichsetzen? Und wenn wir so eine Lerndidaktik haben, brauchen wir dann noch Noten?
Die Sache mit den Noten ist wirklich ganz schwierig, weil eigentlich die meisten Leute denken, auf der Basis der Resonanztheorie und von dem, worum es mir geht, müsste man Noten eigentlich abschaffen, weil das ist quantitatives Vergleichen und Messen. Also ich bin mir da gar nicht so vollständig sicher, ob das so ist, weil Menschen komische Wesen sind. Ja. Manchmal ist es schon so, dass auch ein bestimmtes, eigentlich, dass wir unter Druck erst in die Tiefe gehen. Also ich bin mir da nicht sicher, ob das nicht manchmal so ist. Wenn ich an mein eigenes Leben denke, natürlich war es manchmal so, weil ich diese Arbeit fertig kriegen musste und eine gute Note haben wollte, habe ich mich so auf eine Sache eingelassen, dass sie mir dann zu einer Resonanzbeziehung verhelfen konnte. Und es kann natürlich sein, ich meine, da wird ja häufig von der Wohlfühlzone gesprochen. Ne? Da, wo wir diesen Druck vollständig rausnehmen und sagen, nein, jeder soll einfach nur nach dem, woran er Spaß hat oder so, oder was ihn schon per se anspricht, hervorgehen, dann kann auch sein, dass wir Chancen verlieren. Ich meine, was mir da vor Augen steht, ist die Frage und Weise, die Art und Weise, wie Menschen häufig Musikinstrumente lernen. Wenn man zum Beispiel mit ein junger Mensch mit einer Geige, wenn man Geigen spielen lernen will, da kommen ganz sicher Phasen, in denen einem die Geige gar nichts mehr sagt, ja, wo man das Gefühl hat, also das bringt, wo ich wirklich sagen würde, da ist auch keine Resonanz mehr. Und da ist jetzt wirklich die spannende Frage, sollte man dann zum Beispiel als Eltern oder auch als Lehrer ein bisschen Druck auf die Kinder ausüben und sagen, du übst jetzt trotzdem und gehst da wieder hin, auch wenn du sagst, es bringt mir irgendwie gerade gar nichts. Und natürlich würde ich resonanztheoretisch auf der einen Seite sagen, nee, mit reinem Druck erreicht man das Gegenteil eines Resonanzverhältnisses. Andererseits ist so, dass natürlich häufig dann Kinder sagen, zum Glück hast du mich damals gezwungen, weil heute könnte ich ohne Geige nicht mehr leben. Das ist mein zentrales Resonanzinstrument geworden. Oder umgekehrt, warum habt ihr mir damals nicht ein bisschen härter sozusagen darauf bestanden, dass ich zum Geigenunterricht gehe, weil ich könnte das jetzt spielen und jetzt so kann ich es leider nicht. Deshalb finde ich, man darf sich da nicht zu einfach machen. Also eine Grundidee bei Resonanz ist, dass man nicht sagen kann, so gelingt es und so misslingt es. Ja, deshalb habe ich auch dieses Unverfügbarkeit nochmal extra als Buch geschrieben, was die Verhältnisse sind, unter denen sich Resonanzen ein- und herstellen können, kann man nicht a priori festlegen.
Sie haben mal in einem Interview gesagt, das muss man sich so vorstellen, dass jemand, der so eine Resonanz auch erzeugen kann, wie so eine Gitarre ist. Also mit Öffnungen, aber trotzdem so weit geschlossen, dass ein Ton entstehen kann. Jetzt stelle ich mir so eine Schule vor, lauter Lehrer, so als Gitarren, als Resonanzkörper, ja,
ja.
Die, die versuchen da Schwingungen aufzubauen. Jetzt meine erste Frage dazu wäre, wie wird man denn so eine Gitarre als Lehrer?
Ich glaube, dass die meisten Lehrerinnen und Lehrer schon Gitarren sind, weil deshalb gehen sie in die Schule. Ja, es ist ja nicht so, ich glaube wirklich, was Menschen da, junge Menschen, mittlere Menschen, selbst alte Menschen antreibt, ist dieses Verlangen auch, als eine gute Gitarre zu wirken. Ich glaube, es gibt sogar eine wechselseitige Sehnsucht. Ich finde übrigens wirklich unglaublich interessant, sich dazu eigentlich die gesamte Literatur, Schulliteratur und auch die ganzen Filme anzuschauen. Das hat mich immer fasziniert. Ich habe, als ich angefangen habe, ein bisschen Bildungssoziologie oder Resonanzpädagogik zu betreiben, habe ich mich erstmal in der Popmusik umgehört oder gesehen und habe festgestellt, boah, da gibt es eigentlich fast nur Lieder oder Videos, die Schule als Entfremdungsfeld, als massive Entfremdungszone darstellen. Also irgendwie Pink Floyd, We Don't Need No Education oder Alice Cooper, School's Out Forever sozusagen oder Supertramp, The Logical Song. Es ist eine endlose Liste eigentlich. Aber es ist heute auch so, von Sixten zum Beispiel, Schule, es ist also ein ziemlich heftiges Dokument, wie Schule eigentlich keinerlei Resonanz zu erzeugen vermochte. Dann habe ich mich gefragt, gibt es nicht auch die gegenteilige Erfahrung? Und habe gefunden, doch, da, wenn man sich Filme anguckt, das ist wirklich faszinierend, weil einem da eigentlich immer das Gleiche vor Augen geführt wird. Völlig egal, ob es den Club der Toten Dichter nehmen oder Mr. Hollands Opus oder Fuck You Goethe, finde ich dafür wirklich sehr, sehr, ja, ich finde das war der, glaube ich, bis heute erfolgreichste deutschsprachige Film. Und also würde ich sagen, der trifft was. Und die Frage ist, was trifft da? Und resonanztheoretisch, finde ich, kann man das sehr schön sehen, weil wir da sozusagen zunächst eine Situation vor Augen geführt haben, wo für die Schüler und für den Lehrer Schule die reinste Entfremdungszone ist. Ja. Die Schüler hassen den Lehrer und der Lehrer hat null Interesse an den Schülern. Die nerven ihn einfach nur, weil er ja nicht auf das Geld scharf ist. Ich nenne das sozusagen tote Resonanzachsen. Also der Lehrer ist gerade nicht Gitarre für die Schüler, sondern irgendwie Band, ja, wechselseitig. Ja, die hassen sich oder wollen nichts miteinander zu tun haben. Und auch der Stoff, also Goethe, sagt beiden gar nichts. Und der Film lebt jetzt davon, dass er die Resonanzachsen öffnet. Plötzlich interessiert sich der Müller, der Lehrer, der Bandit für die Schüler und finden sie, Mann, es ist mir nicht egal, wenn die ihr Leben versauen. Und die Schüler haben das Gefühl, Mann, der Lehrer hat ja was zu sagen. Das ist nicht so ein Pauker, der einfach nur auf Noten oder Geld scharf ist oder sonst was, sondern der hat Lebenserfahrungen, die er uns vermitteln wollte. Und so kriegen sie gemeinsam sogar Goethe auf neue, unerwartete Weise zu sprechen. Und man sieht in dem Film auch, was für mich zentral ist für Resonanzpädagogik, nämlich, dass sich beide Seiten verwandeln. Ja, der Müller will am Ende das Geld gar nicht mehr. Das ist ein super Beispiel dafür, wie Resonanz transformative Kraft erzeugt. Und was mir wichtig ist bei dem Gitarrenmodell, ist, dass es eben nicht heißt, der Lehrer reagiert nur auf die Schüler, ja, nimmt die auf deren Sorgen, den Nöten und Stimmungen und Schwingungen. Das ist wichtig, ja, das ist sozusagen die passive, die rezeptive Seite. Damit die Gitarre schwingen kann, muss sie sich ansprechen, muss sie sich berühren lassen, muss sie offen sein. Aber sie hat auch ihren eigenen Klang, ihre eigene Stimme. Sprich, der Lehrer muss wirklich sich auch als Persönlichkeit aufs Spiel setzen und einbringen, um die Schüler zu erreichen, sodass die Schüler da eine Melodie oder einen Klang hören, auf den sie wiederum reagieren können. Und deshalb glaube ich, man kommt mit dem Modell tatsächlich durchaus ganz schön weit, wenn man sich überlegt, wie Schule aussehen kann.
Ja, ich finde es sehr anschaulich. Ich finde es auch super mit dem Film. Ja, genau. Ja. Das zeigt es total gut.
Ja, weil man eigentlich sagen würde, es ist ja wirklich karikaturhaft überzeichnet in allen Hinsichten, aber es bringt eben diese tiefe Sehnsucht zum
Ja, zum und man sieht ja auch, was das auch für eine Resonanz gemacht.
Ja, ist erstaunlich, oder? Also vor allen Dingen
im deutschen Publikum. Ja, ja. Ja, da ist ja wirklich schon Nerv getroffen, ja, ja.
Ganz offensichtlich, ja.
Aber wie ist es denn, wenn ich jetzt so als Gitarre, ich bin gut gestimmt, ich bin offen, bring was zum Klingen und jetzt 45 Minuten Mathe, klingt Mathe, 45 Minuten Geschichte, klingt Geschichte. Jeder Lehrer hat diesen Anspruch. Beziehungsweise, wenn ich auch immer diesen Anspruch habe als Lehrkraft, bin ich dann nicht schon wieder in so einer Stresssituation, wo ich so versuche, das abzuarbeiten,
ja, natürlich,
und vielleicht auch in so eine Überforderung reinrutschen kann?
Ja, das ist halt definitiv so. Das ist definitiv so, weil Unverfügbarkeit von Resonanz sagt, du kannst nicht genau sagen, wann sie sich ereignet, ob sie sich überhaupt ereignet. Das kann eben eine Stunde auch taub bleiben sozusagen. Und wenn sie sich einstellt, dann kann man nicht sagen, wie lang sie geht und was dabei herauskommt. Und das widerspricht natürlich so einem 45-Minuten-Takt. Ja, du musst jetzt in den 45 Minuten irgendwie mit Mathe in Resonanz treten. Aber trotzdem, es gilt auch da wieder, die Unverfügbarkeit hat sozusagen auch die andere Seite. Also manchmal hilft Zeitdruck, Dinge zu intensivieren. Also wenn man sagt, wir schauen einfach mal, ob irgendwann die Zeit für Mathe kommt, dann kommt sie möglicherweise nie. Ja, also, dass man einen Rahmen schafft, in dem man sich wirklich auf Mathe einlassen will. Mathe ist ja irgendwie sozusagen der paradigmatische Fall, wo halt viele sagen, da geht's gar nicht. Ja. Aber das muss nicht immer falsch sein. Ich meine, übrigens eine Sache, über die ich auch lange nachgedacht habe und wo ich eigentlich meine Meinung geradezu geändert habe, ist bei der Frage, macht es eigentlich Sinn, Fächer herauszuschneiden? Also in Mathe macht man Mathe, in Biologie macht man Biologie, in Geschichte macht man Geschichte. Da könnte man irgendwie sagen, das ist eigentlich der falsche Weg. Man muss sich auf Phänomene einlassen und die zum Sprechen bringen. Also zum Beispiel Kühe auf einer Weide oder so, hat man es mit biologischen, mit geografischen, mit politischen, mit allen möglichen Verhältnissen zu tun. Und deshalb hätte ich am Anfang auch gesagt, ja stimmt eigentlich, lass uns wegkommen von Fächern und mehr auf Phänomene achten. Und da habe ich meine Meinung inzwischen wieder zurückgeändert, weil ich nämlich finde, zum Beispiel ein Beispiel, wo ich es mal selber ausprobiert habe, war das Phänomen des Lichts, wo man natürlich sagen kann, Licht hat irgendwie hat eine physikalische Qualität, eine optische, aber eben auch eine metaphorische, also in der Philosophie zum Beispiel und in der Kunst und überall. Also lass uns Licht aus anderen Perspektiven betrachten. Aber die Frage ist, mit was trittst du da in Resonanz? Meine Vorstellung von Bildung ist zu sagen, Bildung schließt mir die verschiedenen Sinnprovinzen des Lebens auf. Also dass mir die Welt der Literatur etwas sagt, dass ich so etwas wie ein Verhältnis zur Literatur gewinne oder zur Musik oder eben auch zur Physik. Ja, dass ich das Gefühl habe, Physik kann interessant sein. Und wenn ich jetzt Kühe auf der Weide betrachte, dann bin ich vielleicht am Ende dieses Blocks mit der Kuh auf der Weide in Resonanz, aber eigentlich nicht mit diesen Sinnprovinzen. Deshalb glaube ich eigentlich, ich bin inzwischen gar nicht mehr so einfach gegen Fächer und würde sagen, ja, es ist nicht unmöglich, auch in einem relativ getakteten und herausgeschnittenen Feld Resonanz herzustellen. Also ich kann nicht erzwingen, was ich nicht kann, ist zu sagen, heute trete ich mit den Schülern an dem Punkt oder so in Resonanz. Aber ich kann eine grundsätzliche, also meine These ist, dass Resonanzpädagogik sozusagen nicht eine Blaupause ist, ein Rezept, nach dem man hier sicherstellen kann, dass Unterrichtsgeschehen resonant wird, sondern es ist eine vielleicht feine Änderung in der Haltung und in der Orientierung. Ja, die Haltung ist schon mal wichtig. Ich habe das an mir selber festgestellt. Bei Stunden, wo ich gut vorbereitet bin, habe ich oft die Idee, heute will ich das und das und das und das vermitteln und das ist gerade nicht Resonanz. Wenn ich schlecht vorbereitet bin, bin ich eigentlich offen zu sehen, lass mal hören, wo die Schülerinnen und Schüler hinwollen, was denen der Text sagt, was dabei rauskommen kann. Das heißt natürlich nicht, dass ich ganz unvorbereitet bin, weil dann kann ich aus dem Stoff nichts machen. Ich brauche da eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung, dass ich reagieren kann, dass ich hören und antworten kann. Und diese Grundhaltung auf beiden Seiten, Lehrer, Schüler und in dem Kontext der Schule, den kann man einüben und auch herstellen. Ob es dann in jeder Einzelstunde gelingt, das kann man gerade nicht erzwingen. Man muss dann auch in Kauf nehmen, dass Unterrichtsstunden scheitern und vielleicht ganze Lehreinheiten eben nicht zu Resultaten führen, die dann hinterher messbaren Erfolg signalisieren.
Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich arbeite ja mit Schulen und bringe die in Entwicklung. Und ich merke auch, eigentlich die besten pädagogischen Tage, Interventionen sind die, wo ich nicht ganz genau schon weiß, wie das abläuft. Wo ich
erstaunlich, oder?
Neue Dinge einlasse. Es gelingt auch nicht immer.
Ja, das will ich auch sagen. Es gelingt nicht immer.
Ja. Ja, und was ich aber auch noch interessant finde, es macht mir immer noch Angst.
Ja, ja, aber das ist...
Ganz vorbereitet zu sein.
Ja, das verstehe ich. Das ist die Sache mit der Unverfügbarkeit. Deshalb lege ich da so großes Gewicht drauf. Es ist genau so. Also wenn ich irgendwie genau weiß, heute mache ich das und das und das, das kann ich, da habe ich die Kompetenzen, dann kann ich sozusagen mein Programm abspulen. Aber es ist relativ resonanztaub oder resonanztot. Und wenn Resonanz heißt, sich auf Unverfügbares einzulassen, ist es klar, dass es Angst macht. Ich weiß nicht, ob das heute gelingt. Ich weiß nicht, ob ich die Antwort habe. Und ich würde wirklich sagen, es setzt eigentlich, damit das gelingen kann, Schulgeschehen, sagen wir jetzt mal Unterrichtsgeschehen, resonant werden zu lassen, brauche ich eine hohe doppelte Selbstwirksamkeitserwartung und die ist höher, als wenn ich super vorbereitet bin. Die bedeutet nämlich, erstens, ich bin davon überzeugt, dass ich die Schülerinnen und Schüler erreichen kann, ja, dass ich denen was zu sagen habe und dass die das auch hören wollen. Es muss diese Erwartung haben, wir kommen miteinander ins Geschehen und ich muss das Vertrauen haben, dass ich da aus dem Stoff, wo vielleicht eine Schülerin oder Schüler was draus macht, wo ich überhaupt nicht dran gedacht habe, ja, dass ich dann adäquat darauf reagieren kann. Dazu kann auch mal gehören zu sagen, oh, wisst ihr was, Leute, da kenne ich mich jetzt gar nicht aus. Lasst uns mal gemeinsam versuchen, ob wir es rausfinden oder so. Das ist im Prinzip, das ist das, wo es dann auch für Schülerinnen und Schüler interessant wird. Aber wenn ich natürlich in Panik reagiere, zum Sinne von, shit, jetzt kommt raus, dass ich das nicht weiß oder nicht kann, ja, dann wird es sehr schwierig. Deshalb glaube ich, also es heißt auf keinen Fall, je schlechter wir vorbereitet sind, umso besser wird Resonanz möglich, sondern es bedarf durchaus pädagogisch, didaktischer und auch fachlicher Kompetenzen, damit es möglich wird.
Ja, das finde ich ganz interessant. Ich habe das auch gemerkt, so als Lehrerin denkt man so im Referendariat, jetzt hat man einmal alles vorbereitet und jetzt ist man, ne, jetzt kann man so seine Stunden, die man mühsam vorbereitet hat für tolle Unterrichtsbesuche, nochmal aus der Schublade ziehen. Das hat bei mir nie funktioniert.
Ja, das ist das
ich habe damit angefangen, habe gemerkt, es hat in mir auch nicht mehr geklungen, weil es nicht mehr genau gepasst hat.
Diese Erfahrung macht man, glaube ich, ganz, ganz offen. Also man macht eine unglaublich intensive Erfahrung, wo man denkt, so ist es. Und dann versucht man, dieses Programm anzuwenden. Aber eigentlich heißt es, man versucht, es verfügbar zu machen. Und genau das ist schwierig.
Ja, da ist wieder Zauber weg.
Ja, ja.
Da passiert nichts mehr. Ja, super spannend. Ich würde Sie gerne noch mal was Persönliches fragen.
Klar,
mit dieser ganzen Beschleunigung. Also es ist ja nicht so, dass Sie morgens wahrscheinlich, Sie haben ja auch was zu tun, ja? Sie sind ja auch viel am Forschen. Wie gehen Sie denn mit dieser Thematik um oder ihr aus dem Weg?
Naja, ich meine, also ich will ja nicht sowas wie ein Ratgeber sein. Also ich wollte nie sagen, ich sage den anderen Leuten mal, was sie falsch machen und wie sie es machen sollen. Ich nehme mich häufig tatsächlich als mein eigenes Anschauungsbeispiel, ja, weil ich finde das sehr interessant. Ist umstritten in der Soziologie, ob Introspektion, also Selbstbetrachtung, eine gute Methode ist. Ich finde schon, weil man natürlich einen privilegierten Zugang zur eigenen Erfahrungswelt hat. Und natürlich kenne ich diese erbarmungslose To-Do-Liste und dieses Abhetzen und auch, dass man dann das Gefühl hat, jetzt will ich mir aber mal was leisten, wo man dann besonders, also die intensive Erfahrung von mir aus ein schönes Konzert oder so oder ein Urlaub, wo man dann ganz intensiv sich auf Dinge einlassen will und dann klappt es eben nicht so gut. Deshalb will ich also auf keinen Fall sagen, ich hätte die Methode gefunden, mich dem Beschleunigungsdruck oder dem Zeitstress zu entziehen. Ich finde, ich bin da ganz schön in den Hamsterrädern, aber ich glaube, ich habe schon auch in so ein paar einfach an mir oder entdeckt, so das, was ich Resonanzachsen nenne, also ein paar Verhältnisse entlang Lehrer tatsächlich, wie sich immer wieder für mich sowas wie Resonanzen einstellen. Und aber dazu gehören eigentlich wirklich, da gehören eigentlich die Klassiker dazu. Musik ist für mich sowas wie die Nabelschnur zum Leben. Es vergeht bei mir eigentlich kein Tag, wo ich nicht intensiv entweder morgens oder abends wenigstens ein paar Minuten intensiv Musik höre und auch Literatur lese, also Belletristik sozusagen. Das brauche ich irgendwie, weil ich das Gefühl habe, okay, dadurch kommen solche Momente des Lebendigfühlens realisieren sich. Und ich glaube schon, was ich mir immer wieder versuche, deutlich zu machen und jetzt inzwischen auch eigentlich erst praktisch erfahren habe und jetzt versuche, wieder auch theoretisch zu fassen, ist zu sagen, es gibt eigentlich in jeder Alltagssituation sowas wie kleine Resonanzfenster. Ja, also ein Beispiel, wo ich es auch wirklich bei mir gemerkt habe, ist, wenn du durch eine Straße gerade einer großen Stadt gehst, begegnest du ganz vielen Obdachlosen. Ja, die sagen, kannst du mir mal einen Euro geben? Und was ist eigentlich der Grund dafür, immer zu sagen, nee, auf keinen Fall. Ja, ich habe das jetzt geändert. Das sind kleine Resonanzmomente sozusagen, wo ich feststelle, ich trete in Kontakt und man bewirkt einen Moment der wechselseitigen Anerkennung und auch der wechselseitigen, vielleicht kann man Benevolenz sagen, in dem Moment, wo ein kleiner Austausch stattfindet. Und solche kleinen Resonanzfenster ergeben sich in jeder, auch bei der Kassiererin oder dem Kassierer am Supermarkt zum Beispiel und bei meinem Umgang mit den Studenten und auch fachlicherseits, ja, dass ich zum Beispiel gerade was lese, was mich interessiert, aber leider habe ich keine Zeit, weil ich einen Antrag schreiben muss. Und dann denke ich mal trotzdem noch 3 Minuten darüber nach. Diese Fenster gibt es und ich versuche, die zu nutzen und habe das Gefühl, es klappt schon auch ein bisschen. Ich habe sogar die Idee, dass man aus diesen kleinen Resonanzfenstern Widerstandspotenzial gegen die große Makrologik der permanenten Steigerung entwickeln kann.
Würden Sie sagen, das ist vergleichbar mit dem Begriff der Achtsamkeit?
Also da gibt es offensichtlich eine gewisse Nähe, ja. Also es wäre irgendwie Quatsch zu sagen, es hat damit gar nichts zu tun. Ich stehe immer ein bisschen, also meine Haltung zur Achtsamkeit ist ein bisschen ambivalent aus verschiedenen Gründen. Also ich auf der einen Seite würde ich Achtsamkeit kritisieren, weil erstens sie häufig benutzt wird, damit ich danach umso erfolgreicher, besser, resilienter und so bin. Ja.
Diese Ansicht teile ich mit Ihnen.
Ja, also die Idee ist, da ich nutze die, damit ich schneller werde. Und darum geht es mir gerade. gerade nicht. Ich würde sagen, Resonanz beschreibt ein anderes Weltverhältnis, nicht eine effizientere Steuerungsform. Das, aber das andere Problem ist, weil durchaus nicht alle, die Achtsamkeit also üben oder praktizieren, das im Sinne haben. Das zweite Problem, was ich dort sehe, ist, dass es eigentlich alles dem Subjekt anlastet und auch auf das Subjekt verkürzt. Ja, es ist mein Problem und meine Aufgabe, achtsam zu sein. Und wenn ich es nicht bin, dann ist es mein Fehler. Deshalb ist es mir ganz wichtig zu sagen, Resonanz ist im Unterschied zu Achtsamkeit nicht eine subjektive Haltung, sondern eine objektive Beziehung, wenn Sie so wollen. Ja, es beschreibt eine Art der Beziehung zwischen Subjekt und Subjekt oder Subjekt und Welt. Und nicht ein Status des Subjekts, weil auf der anderen Seite die Achtsamkeitsbewegung häufig das Problem hat, dass sie dann sagt, du sollst allem und jedem gleichermaßen achtsam begegnen. Und das glaube ich, da ist Resonanz auch anders, weil es sagt, nein, es sind diese bestimmten Momente und Erfahrungen. Es ist ein ganz bestimmtes Lied zum Beispiel, was in mir Resonanz auslöst und nicht alles gleichermaßen. Mhm. Trotzdem würde ich sagen, diese Sehnsucht nach Achtsamkeit und auch vieles in der Achtsamkeitsphilosophie hat durchaus Ähnlichkeit mit dem Resonanzkonzept. Und zwar insofern, als es zwar nicht Resonanz herstellen oder erzwingen kann, aber diese Haltung des sensiblen Hörens und Antwortens, ohne schon optimieren, kontrollieren, verfügen zu wollen. Das ist, glaube ich, etwas, was die Resonanztheorie mit der Achtsamkeitsbewegung teilt. Und deshalb versuche ich, die Achtsamkeit eigentlich zu verstehen als eine Praxis, auch ein Konzept, das uns Resonanz als Disposition, als Haltung der Welt gegenüber wieder möglich werden lässt.
Jetzt war ich so vertieft in Ihrer Ausführung, jetzt habe ich meine nächste Frage vergessen, das ist mir ja noch nie passiert.
Das macht nichts, das gehört zum Resonanzgeschehen dazu. Ja. Also wir waren gerade bei der Achtsamkeit.
Ja, nein, ich habe noch eine andere Frage. Wenn Sie davon sprechen mit, ich gehe in Resonanz oder ich öffne mich, welche Rolle spielt da das emotionale Empfinden? Also inwieweit, ne, weil wir sind ja sehr stark auch kopforientierte, mental geprägte Menschen, gerade auch im Schulsystem, wo Gefühle wenig Raum haben. Brauchen wir die für Resonanz?
Natürlich, also wir brauchen sie und wir können auch gar nicht ohne. Und das ist mir ganz wichtig bei der Resonanztheorie, dass sie eben, also ich meine, ich kann Jürgen Habermas sehr viel abgewinnen mit seiner Kommunikationstheorie, weil ich finde, seine Verständigungsorientierung hat sehr viel gemeinsam mit der Resonanztheorie, also hören und antworten und nicht eben sich durchsetzen. Aber im Unterschied ein bisschen zu Habermas meine ich eben, es geht nicht nur um Argumente und das Herausfiltern des besten Argumentes. Resonanz ist ein leibliches Geschehen, es ist auch ein emotionales Geschehen, ein zweiseitiges sich in Beziehung setzen, eigene Stimme hörbar zu machen. Und übrigens bedeutet Resonanz auch immer sich verwundbar machen, weil ich lasse mich von etwas erreichen und berühren, das ich nicht kontrollieren kann, auch in einer Richtung, in der ich vorher nicht weiß, wo es hingeht. Und das ist natürlich zutiefst ein leibliches und ein emotionales Geschehen. Und deshalb würde ich sagen, wann immer Resonanz eintritt, haben wir eine emotionale und eine leibliche Reaktion. Man sieht es manchmal mit Tränen in den Augen, wenn es eine starke Resonanz ist, oder auch über die Gänsehaut oder einen schnelleren Herzschlag. Also gibt tatsächlich auch Möglichkeiten, das messbar zu machen, ja, wo Resonanz sich einstellt. Und natürlich ist Resonanz ja nicht das einzige Weltverhältnis. Es gibt auch repulsive Verhältnisse. Hass zum Beispiel ist eins, ja, ich nenne es repulsiv, wo man oder Verachtung oder Ekel oder so etwas. Und das Interessante ist, sich da auch die Mischungsverhältnisse anzuschauen. Ja. Etwas, was ich hasse, ist vermutlich tendenziell resonanzoffener. Mit dem kann ich eher in Resonanz treten als etwas, dem ich einfach völlig indifferent gegenüberstehe, gleichgültig. Das sagt mir nichts. Und also die Weltbeziehungen sind sogar zuerst leiblich und emotional und erst danach kognitiv. Und deshalb ist mir das ganz wichtig. Also Unterrichtsgeschehen sozusagen darf sich nicht nur auf der Ebene des kalten, kühlen Austausches von Argumenten vollziehen, sondern ist die Begegnung empfindender, leiblicher, aber eben auch denkender Menschen. Also wir lassen uns eben auch, das ist, glaube ich, das Spezifikum von Menschen. Also ich denke, Resonanzfähigkeit haben wir auf jeden Fall bei Tieren, wir haben es ziemlich sicher auch bei Pflanzen. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass das ein Grundprinzip mindestens von Lebendigkeit überhaupt ist. Aber ein Spezifikum des Menschen scheint zu sein, dass wir sozusagen auch narrativ resonant sind. Also wir können eine starke leibliche und emotionale Reaktion nur durch das Hören von Geschichten oder das Entziffern von Symbolen im Lesen zum Beispiel erzielen. Ja? Und das ist irgendwie das Geheimnis, dass unsere Kognition und unsere Emotionen eigentlich in einer Art von Resonanzverhältnis stehen.
Ich würde gerne noch mal was nachfragen zu dem, was du eben gesagt hast, ich mache mich verletzlich, es ist ungewiss, wie es herauskommt, oder dieses Prinzip der Unverfügbarkeit. Wir leben ja immer mehr in dieser VUCA-Welt.
Also, VUCA?
Ja, Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity, das charakterisiert okay. So diese Welt, in die wir rein...
Wo man nicht mehr genau weiß...
Also eigentlich unsichere Zeiten, disruptive Veränderungen. Also ich kenne diesen Begriff so aus verschiedenen Kontexten, aus der Arbeitswelt auch zum Teil. Und eigentlich, meiner Meinung nach, geht es ja auch stark darum, mit diesen Unsicherheiten lernen umzugehen. Und da wäre ja eigentlich eine Grundbildung darin, wie das geht, auch ein Auftrag für unser Bildungssystem.
Natürlich ist das ein Auftrag. Da würden auch alle übereinstimmen eigentlich. Also umgehen mit der Komplexität und Unsicherheit, auch das Aushalten von Ambiguitäten und Ambivalenzen. Das will eigentlich fast jeder vermitteln in gewisser Weise. Die Frage ist nur, wie das geht. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wenn man nach dem Verhältnis von Resonanz und Emotion fragt, das ist natürlich wichtig ist zu sehen, dass Resonanz selber keine Emotion ist, sondern eine Beziehungsform. Weil das finde ich wirklich verblüffend, weil man das ganz schnell nachvollziehen kann, dass wenn man Sachen schaut, die eigentlich traurig sind, man die trotzdem als positiv erfährt. Also man hat solche Situationen, dass der eine den anderen fragt, wie fandest du den Film? Und dann sagt der andere, du, ich habe so geheult, der war so toll. Ja, und da wird man erstmal, ja, da staunt man ja eigentlich, weil Weinen ja eigentlich oder Trauer eine negative Emotion ist. Ja, wieso war es toll? Und dann würde ich sagen, ja, weil es Resonanz ermöglicht hat, weil ich darin eigene Erfahrungen oder vielleicht auch eigene Befürchtungen wiedererkannt habe und damit in Resonanz getreten bin. Deshalb ist dieses Verhältnis, glaube ich, ganz wichtig. Und was jetzt den Umgang mit Unsicherheit und Ambiguität und Ungewissheit angeht, da finde ich ganz wichtig, dass man das lernt, was ich Anverwandlungsfähigkeit nenne, die eben anders ist als eine Aneignungsfähigkeit. Ja, anverwandeln bedeutet, dass ich in der Lage bin, mir Kontexte, die ich noch nicht überblicken kann und die vielleicht auch nicht meiner Erwartung entsprechen, so anzuverwandeln, dass ich nicht einfach mich durchsetze, tue, was ich immer schon wollte und geplant habe, aber auch nicht einfach nachgebe, ja, tue, was man von mir verlangt. Ich glaube wirklich, dass wir in unseren auch didaktischen Ideen häufig dazwischen hin und her gehen, nämlich entweder setze ich mich durch oder ich passe mich an. Und Anverwandlung ist dieser Zwischenweg, aus einer Situation etwas machen, sie auch so zu verändern, mich zu verändern und die Situation zu verändern, dass ich in Resonanz zu einer Sache treten kann. Mir ist da tatsächlich aufgefallen vor kurzem, dass es trifft zum Beispiel auch die Studierenden an der Hochschule, ist ja auch eine Bildungsinstitution. Nach dem Abi haben ganz, ganz häufig inzwischen Schülerinnen und Schüler riesige Ängste, weil sie nämlich das Gefühl haben, jetzt sind sie ganz frei. Also bis zum Abi läufst du ja quasi auf Schienen, das ist ganz klar, was du tun musst und dann kommt dieses große Ziel. Und dann plötzlich weißt du nicht mehr, was du aus deinem Leben machen sollst und deinen Alltag organisieren sollst und was soll ich jetzt studieren? Es gibt über 19.000 Studiengänge in Deutschland und du hast bestimmt nicht den besten gefunden. Und dann stelle ich fest, dass die ganz häufig das Gefühl haben, dann entscheiden sie sich für was und haben das Gefühl, aber das passt nicht zu mir, ich habe es mir eigentlich anders vorgestellt. Oder umgekehrt, ich passe nicht dazu, ich bin nicht gut genug, ich kann das irgendwie nicht. Und ein Beispiel war mir zum Beispiel eine Studierende, die kommt nach Jena, will Soziologie studieren, weil sie gehört hat, das ist ganz gut hier und will aber eigentlich Kriminalsoziologie machen. Das hat sie fasziniert. Und jetzt stellt sie fest, in Jena macht eigentlich niemand Kriminalsoziologie. Das gibt es hier gar nicht. Ja. Da könnte man jetzt irgendwie die Schlussfolgerung ziehen, okay, passt nicht, ich habe mich falsch entschieden. Ja. Entweder ist jetzt mein Leben versaut oder ich muss mich halt anpassen. Und was die Studierende gemacht hat, es war sozusagen ein reales Beispiel, ist genau das, was ich unter Anverwandlung verstehe. Die hat erstens mal sich insoweit geöffnet, dass sie gesagt hat, oh, was ihr hier macht, also was weiß ich, Gendersoziologie oder Industriesoziologie ist eigentlich auch ganz interessant. Ja, das ist, sie hat was Neues gehört und sich von mir aus angeeignet. Das Zweite aber ist, dass sie gesagt hat, Herr Dozent, Sie haben doch hier gesagt, Dürkheim ist später für Kriminalsoziologie wichtig geworden, sein Verhältnis von Verbrechen und Moral. Kann ich nicht darüber meine Hausarbeit schreiben? Ja, das ist schon ein Moment, wo sie dann ihre eigenen Interessen wieder einbringt. Und sie ist zu uns gekommen und zur Fachschaft und hat gesagt, wieso gibt es denn hier keine Kriminalsoziologie? Könnt ihr nicht mal ein Seminar anbieten? Wo wir dann gesagt haben, stimmt eigentlich, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Wir müssen uns einen Lehrauftrag besorgen, der das kann. Und da sieht man diese drei Momente. Einmal hat sie sozusagen sich verwandelt. Sie interessiert sich jetzt vielleicht für für Gender oder Industrie. Zum Zweiten hat sie dann aus dem vorhandenen ihren Interesse was Neues gemacht, nämlich eine Hausarbeit über die kriminalsoziologischen Aspekte von Durkheim. Und sie hat auch unseren Studiengang verändert. Plötzlich gab es ja was, was vorher nicht gab. Und das sollte man lernen in der Schule, ja, die Fähigkeit, Welt anzuverwandeln. Ich brauche da nicht Vertrauen darin. Und wenn ich das noch sagen darf, also ein wichtiges Moment von Resonanz ist Selbstwirksamkeit, ja, das Vertrauen, dass ich etwas erreichen kann. Und Selbstwirksamkeit sollte man aber jetzt nicht, wie das manchmal in der Psychologie geschieht, als Kontrollüberzeugung oder auf Kontrollüberzeugung verkürzen, dass ich schon erreichen kann, was ich will. Ja, das ist die falsche Form von Selbstwirksamkeit, sondern dass ich in der Lage bin, auf das, was mir da begegnet, so zu reagieren, dass meine eigene Stimme erhalten bleibt, aber dass ich mich und die Welt verändern kann. Das, glaube ich, sollten wir in der Schule lernen. Dann können wir tatsächlich mit Ambiguität, Ambivalenz und Unsicherheit besser umgehen.
Ja, ich teile ganz Ihre Ansicht. Und hab nochmal, das finde ich ja spannend, wenn Sie sagen, ja, das sollten wir in Schule lernen. Wir haben vorhin über den Lehrer gesprochen, also über den Lehrenden, der auch als Resonanzkörper, auch in der Vermittlung von Inhalten, auch diesen Moment sucht, wo das anfängt zu klingen und zu schwingen. Und gleichzeitig, also zwei Fragen habe ich da noch. Das eine ist, welche Bedeutung hat Peer-to-Peer-Learning in diesem Kontext? Und das zweite ist, ist es dann eigentlich relativ egal, welche Methoden ich anwende, welche Schulform ich habe, wie ich den Kontext gestalte, das Drumherum? Ist der Lehrer dann wirklich das zentrale Element für die Aneignung von Welt, von Wissen, von Resonanz?
Naja, also ich fange mal mit der zweiten Frage an. Also ich meine, die große Hattie-Studie hat im Prinzip in gewisser Weise, jedenfalls nach meiner Lesart, es durchaus nahegelegt, dass der Lehrer, die Lehrkraft, die Lehrerin, da wirklich eine große Wirkung hat. Und ich glaube, ich kann das wirklich so erklären, ich will das so erklären, zu sagen, es ist diese eigene Stimme, dass ich da etwas höre oder jemanden höre, an dem ich mich durchaus auch reiben kann. Ich war in letzter Zeit wieder häufiger auch in Schulen unterwegs und übrigens auch mit Lehrern und Eltern auch und mit Schülern. Und das wirklich Interessante war, dass eigentlich alle gesagt haben, es war für uns eine richtig interessante Entdeckung, wenn wir uns an die Schule zurückerinnern, erinnern wir uns eigentlich nie an Fächer oder an Sachen, die wir da sachlich gelernt haben, sondern an Lehrer, an deren Persönlichkeiten, an die Auseinandersetzung damit. Ja. Und deshalb glaube ich natürlich, es geht nicht darum, dass man als Lehrer, als Lehrerin möglichst nett oder lieb oder verständnisvoll ist. Jedenfalls nicht nur. Die wichtigsten Figuren waren wirklich oft die, und die auch irritiert haben, aber eine andere Stimme zu hören, mit der ich mich in Beziehung setzen kann, die ich hören und antworten kann. Ich glaube, dass das wirklich ganz, ganz wichtig ist. Aber es ist
Authentizität im Prinzip.
Authentizität, ja, wobei ich durchaus finde, ich bin ein bisschen vom Authentizitätsbegriff abgekommen, weil ich nämlich finde, natürlich ändern wir uns in Kontexten. Also auch ein Lehrer verliert nicht, vielleicht kann man sagen, seine Authentizität, aber ich würde sagen, seine eigene Stimme dadurch, dass er plötzlich mal was ganz Neues probiert, einen neuen Gedanken, einen neuen Kontext oder so. Also man muss nicht immer das tun, was man schon immer getan hat. Aber ja, sowas wie, genau, also Authentizität insofern, dass man da wirklich eine Person, eine Stimme hört, die sich auch selber verwundbar und verletzbar macht. Ich glaube, wenn das misslingt, liegt es ganz häufig daran, dass natürlich auch Lehrer und Lehrende Angst haben, was ich sehr gut verstehe, weil eine Klasse kann ein erbarmungsloser Raum sein, ja, der einem dann ganz schnell Missachtung signalisiert, auf tausende Weisen. Und deshalb setzt es auch da eine bestimmte Angstfreiheit und Selbstwirksamkeitserwartung voraus. Aber dennoch, es hängt nicht nur am Lehrer oder an der Lehrerin, sondern es hängt an dem, also damit Resonanzverhältnisse sich entwickeln können, bedarf es eines entgegenkommenden Resonanzraumes. Also die Verhältnisse, die Kontexte sind wichtig. Wenn ich eine Resonanz oder einen Raum habe, in dem der Zeitdruck erbarmungslos ist, ja, oder der Erwartungsdruck im Prinzip auf irgendwelche Optimierungs- oder Benchmarks, dann ist es ganz schwierig oder fast unmöglich, da wirklich Resonanz herzustellen. Das lässt sich nicht so einfach tun. Deshalb würde ich nicht sagen, dass es nur der Lehrer oder die Lehrerin ist, aber ja, sie spielen eine wichtige Rolle. Und im Blick auf die erste Frage, da bin ich wirklich versucht zu sagen, ja, ich glaube, ja. Es gibt nicht die, das hängt mit der Unverfügbarkeit zusammen. Also ich glaube, es wäre unmöglich, mir graut sowieso davor zu sagen, irgendwie 7 Schritte oder 7 Stufen oder Bausteine für die resonante Schule oder so. Das geht nicht mehr. Was wir hatten das vorhin schon mal bei dem Unterrichtsgeschehen, was in dem einen Kontext gut funktioniert, funktioniert im anderen nicht. Und was bei der einen Person gut funktioniert, funktioniert bei der anderen nicht. Weil ich habe wirklich die Beobachtung gemacht, es gibt auch Lehrer und Lehrerinnen, die mit Frontalunterricht eine unglaubliche Resonanz im Klassenzimmer erzeugen können. Ja. Aber natürlich nicht, wenn es frontal heißt, es redet nur einer, da wird es irgendwie schwierig. Ja. Aber sozusagen einer steht vorne präsentiert und die anderen nehmen so mit ihm und aufeinander Bezug, dass da was entstehen kann. Und für andere sind es Arbeitsgruppen, aber Arbeitsgruppen zum Beispiel oder freies Lernen kann total entfremdet und tot sein. Also ich glaube wirklich, in jedem Kontext muss man herausfinden, welche Momente so ineinander greifen, dass sie resonant werden oder dass sie nicht resonant werden. Und Peer-to-Peer-Learning, ich meine, das wissen wir aus allen möglichen Untersuchungen, ist natürlich immer wichtiger geworden und ist wichtig. Übrigens auch, weil natürlich Schülerinnen und Schüler dort häufig angstfrei operieren. Ja, ich lasse mir von dem anderen viel eher was sagen und erreichen. Und also dieses Spiel von Hören und Antworten kann im Peer-to-Peer-Kontext deutlich leichter funktionieren als anderswo. Und in manchen Bereichen Digitalisierung haben die Peers auch die größeren Kompetenzen. Deshalb glaube ich, also Resonanzverhältnisse sind natürlich im Peer-to-Peer-Kontext ganz wichtig. Und wir wissen auch, dass Ängste von Schülerinnen und Schülern sich überwiegend sogar auf die Peer-to-Peer-Verhältnisse und nur unter anderem auf Lehrer und Noten beziehen. Die Art und Weise, ob einer neben mir sitzen will. Ja, so ein Klassiker, aber es ist wirklich wichtig. Ja, wer sitzt nächstes Jahr neben mir oder im Bus? Oder wer teilt mit mir das Zimmer auf Klassenfahrt? Das sind ganz wichtige Fragen. Und es zu schaffen, Klasse auch da nicht zu einem Raum der Ausgrenzung werden zu lassen, sondern zu einem Resonanzraum, ist total wichtig. Aber es ersetzt eben auch nicht der Lehrer, weil der Lehrer und die Lehrerin eben nochmal eine andere Stimme, auch eine andere generationale Erfahrung ist, an der sich die eigene Stimme messen und ausprägen kann.
Ich könnte Ihnen, glaube ich, jetzt noch eine Stunde lang zuhören, aber wir kommen mal so langsam zum Ende.
Na klar.
Ich habe das Gefühl, wir haben noch etwas nicht gestreift, was Ihnen wichtig wäre, mitzugeben an die Menschen, die zuhören. Das wäre die eine Frage. Und die zweite, die schließe ich gleich noch an, da können Sie schauen, was Sie priorisieren wollen. Was sind Ihre nächsten Herausforderungen? Wo geht für Sie der Lernweg hin? Was macht gerade bei Ihnen Resonanz? Was zieht Sie? Wo sind Sie am Forschen, am Schreiben, am Publizieren?
Naja, also was wir vergessen haben, das fällt mir wahrscheinlich ein in 10 Minuten, wenn wir das Gespräch beendet haben. Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt tatsächlich ziemlich gut da den Bogen geschlagen, um was Resonanz heißen kann und was Resonanz in der Schule sein kann. Also was ich halt wirklich wichtig finde, ist zu sagen, ich finde, Bildung ist nicht die Vermittlung von Kompetenzen, sondern das Eröffnen von Resonanzräumen. Und wenn es irgendwie gelingt, ich denke mir, wenn ich nochmal, ich wollte übrigens, ich hatte durchaus eine mindestens als Möglichkeit für mein Leben, Lehrer zu sein, hätte ich faszinierend gefunden, das mache ich immer noch Schülerakademien. Und ich finde, dieses leidenschaftliche Interesse daran zu haben, Welt für die Schülerinnen und Schüler zum Sprechen zu bringen, dass die sehen, dass Musik, Literatur, Physik, was sagen kann. Ich glaube, wenn man das irgendwie begreift, dann wird man automatisch, glaube ich, guten Unterricht machen. Meine eigenen Herausforderungen sind irgendwie vielfach. Also zum einen ist es irgendwie so tatsächlich so, dass diese Resonanzideen, auch so Verfügbarkeitsideen irgendwie auf weltweites Interesse stößt. Und deshalb bin ich sozusagen, da sehe ich jetzt wieder am eigenen Leib. Natürlich finde ich es cool, wenn ich eine Einladung aus Brasilien oder aus China habe oder so. Aber es ist auch irgendwie schwierig, wenn man sich dann verzettelt und von der eigentlichen Arbeit tendenziell wegkommt. Deshalb hoffe ich, dass ich mich dazu nicht zu sehr ablenken und vereinnahmen lasse, weil ich habe eine neue Idee, die übrigens ganz viel mit Schule auch zu tun hat und auch mit Leiblichkeit. Weil ich möchte irgendwie darauf hinaus, dass wir uns, das ist schon ein sprachliches Problem. Unsere modernen Sprachen, Deutsch, Englisch, Französisch, die kennen nur aktiv oder passiv. Also ich bin entweder der Täter einer Handlung, ich werfe, oder ich bin das Opfer, ich werde geworfen. Und ich habe den Eindruck, übrigens, das ist sogar beim Unterrichtsgeschehen so, aber es ist beim Tanzen erst recht so oder beim gemeinsamen Musik machen, dass es so ein Medium gibt, die Engländer nennen das Third Voice, die Französischen auch, la troisième voix, eine dritte Stimme, bei der ich nicht mehr sagen kann, ob ich jetzt Täter oder Opfer im Sinne von Empfangener bin. Also wenn man zum Beispiel
werfe oder geworfen werde.
Ja, es ist das Dazwischen. Ja. Also genau genommen würde ich doch sogar sagen, bei einem guten Unterrichtsgeschehen, da kann man irgendwie sagen, also entweder heute hatte ich es überhaupt nicht in der Hand, ja, die Schüler haben was gemacht, oder heute habe ich sozusagen meine Ziele erreicht, mich durchgesetzt. Aber eigentlich das Interessante ist, wenn da was entsteht, was keiner im Sinne hatte. Ja. Es entwickelt sich zwischen uns, und ich nenne das Medio-Passiv, eine dritte Stimme zwischen aktiv und passiv. Und das ist im Moment die intellektuelle Herausforderung, an der ich arbeite und hoffe, noch ein bisschen weiterzukommen.
Ja, sehr spannend. Da freue ich mich drauf, über Ihre neuesten Ergebnisse weiter informiert zu bleiben. Ja, ich bedanke mich für dieses sehr lebendige Interview und glaube, das wird sehr viel Resonanz auslösen bei denen, die es anschauen und anhören. Ja,
schauen wir mal. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Hat wirklich Spaß gemacht.